Ich möchte nochmal einfach Gott danken für die Gelegenheit und dann schlagen wir das Wort auf. Lieber Vater, wir kommen wieder vor dir in Dankbarkeit, im Wissen, wie sehr wir dich brauchen. Herr, danke, dass wir das tun dürfen, was wir tun. Dass wir Menschen treffen dürfen, alles unterschiedliche Menschen, die du liebst, weil du sie geschaffen hast. Und du wünschst dir nichts mehr, als dass wir zu dir kommen. Wir beten, Vater, für die Menschen, gerade in unseren Familien und Freundeskreis, die dir noch fern sind, die vielleicht sogar ablehnend sind. Herr, bitte erweiche ihr Herz. Zieh du sie zu dir und schenk, dass sie dich erkennen können. Vater, vielleicht ist jemand hier, der dich noch nicht persönlich kennt. Ich bete, dass er sich auf dich einlässt. Das größte Abenteuer des Lebens. Unseren Retter kennenzulernen, damit wir nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Herr, das wünsche ich mir. In Jesu Namen. Amen. Schlag's mal auf, Sprüche Kapitel 4, Vers 23. Sprüche 4, 23. Einer meiner Lieblingsverse im Buch der Sprüche auf jeden Fall. Sprüche 4, 23. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Er sagt hier, mehr als alles, was man sonst bewahrt, mehr als alles andere, behüte dein Herz. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Jetzt mal die Frage, was ist eigentlich das Herz? Was meint die Bibel damit? Wir alle wissen zum einen, mal schauen, ob man da, ist euch auch so warm? Das ist ja alles abgedreht. Sind die alle abgedreht, oder? So warm? Warte, Christian, kippst hinten bitte das Fenster da draußen. Dann zieht es nicht und trotzdem kommt es hoffentlich ein bisschen frisch rein. Obwohl wir abdrehen, die Körpertemperatur, die wird so warm, das ist ein Wahnsinn. Gell? Was ist eigentlich das Herz? Mal zum einen, das wissen wir, das Herz ist der quergestreifte Muskel. Wir haben ja genügend Krankenschwestern, ihr könnt das bestätigen. Und es pumpt jeden Tag 4 bis 12 Liter, oder jede Minute 4 bis 12 Liter Blut durch unseren Körper. Das ist ein Wahnsinn. Zwischen 80 und 100 Jahre. Da denke ich mir oft, das Herz, das bleibt nie stehen, bis man halt stirbt. Aber das geht andauernd. Wisst ihr was? Es ist keine Überraschung, wenn morgen in der Früh jemand tot im Bett liegt. Das ist wisst ihr, was die Überraschung ist? Dass wir in der Früh noch alle leben. Das muss man echt mal nachdenken. Das Herz, das könnt ihr auch mal sagen, du, jetzt habe ich genug, jetzt hör mal auf. Das geht weiter und weiter und weiter, das ist ein Wahnsinn. Es ist auch, muss man sich auch so sagen, oft zum Beispiel, wenn jemand Selbstmord begeht, was eine traurige Sache ist, ist man oft schockiert. Aber die größere Überraschung ist, warum die meisten Menschen weiterleben wollen. Viele Menschen, die leben gar nicht gerne, die jammern nur. Alles ist nur schlecht. Dann denke ich, warum lebst du überhaupt noch? Warum ist es so? Das sollte uns eigentlich immer wieder neu überraschen. Aber so ist es auch mit unserem Herz. Das überrascht mich. Es ist ein erstaunliches Organ. Aber wenn die Bibel über Herz spricht, meint es nicht diese faustgroße Pumpe, sondern es spricht über den inneren Menschen. Ist ja auch so, wenn ein Bursche zum Mädchen sagt, ich liebe dich von ganzem Herzen, meint er auch nicht, ich liebe dich mit meiner Pumpe, sondern er meint, ich liebe dich mit Herzen, mit meinem ganzen inneren Vermögen. Das ist ja, was er damit meint, sagt man ja auch so. Dann, das Herz ist auch das Zentrum unseres Denkens. Schlag's mal auf Hebräer 4, Vers 12. Bist du auch ein Schweizer? Schlag's mal auf Hebräer 4, Vers 12. Na, kann's gern machen, ist kein Problem. Hebräer 4, Vers 12 verrät uns etwas über die Funktion unseres Herzens. Hebräer 4, Vers 12, da lesen wir, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam, schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringt bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes, und ein Richter der Gedanken, und jetzt kommt es, und der Gesinnung des Herzens. Unser Herz hat eine Gesinnung. Das heißt, unser Denken kommt von unserem Herzen. Nicht nur vom Hirn, wie wir glauben. In Matthäus 15, Vers 19, Matthäus 15, 19 sagt Jesus, aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken. Nicht aus dem Hirn, die kommen aus dem Herzen. Das heißt, das Herz ist das, was meine innere Haltung, was meine Einstellung zum Leben ist. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal gelesen hat über Blaise Pascal, sagt man das so, der Franzose? Ich kann nicht Französisch. Einen Satz kann ich. Mette le ski sur la neige. Leg die Ski auf den Schnee. Aber sonst nichts. Das habe ich gelernt als Skilehrer. Aber der Blaise Pascal, der hat mit 19 Jahren seine erste Rechenmaschine entwickelt. Der war ein kluger Kopf. Hat auch das Pascalsche Gesetz, gibt's und so weiter. Im Alter von 31 Jahren erlebt er eine Bekehrung zu Jesus hin. Und dann hat er die Erlebnisse als Christ, der ist nur 39 Jahre alt geworden. Er hat immer Kopfweh gehabt übrigens, hat sehr gelitten. Aber er hat dann alles aufgeschrieben und hat die Gedanken in seinen Mantel eingenäht. Und diese Mantelgedanken wurden dann in ein Werk zusammengefasst, das heißt Pensée, Gedanken. Und da steht ein Satz, und den liebe ich, da hat er geschrieben, die Argumentation des Menschen kommt von seinem Herzen. Wie du argumentierst, kommt nicht von deinem Kopf, sondern vom Herz. Darum, viel wichtiger als die Information, die wir bekommen, ist die Einstellung, die innere Herzenshaltung, die ein Mensch zum Leben hat. Wir denken eben nicht nur mit unseren Gedanken, sondern mit unserem Herzen, mit unserer Haltung. Das kann ich euch ganz leicht beweisen. Ihr hört heute Abend alle genau dasselbe. Ihr kriegt dieselbe Information. Aber fast jeder geht hinaus und denkt etwas anderes. Weil du nicht mit deinem Hirn nur denkst, sondern deine innere Haltung, die bestimmt, wie du das Gehörte aufnimmst. Einer von Charles Swindoll. Das habe ich vor Jahren gelesen, das begleitet mich sehr. Das möchte ich euch vorlesen, gefällt mir extrem. Je länger ich lebe, desto mehr erkenne ich, welchen enormen Einfluss meine Einstellung auf das Leben hat. Die Einstellung zum Leben ist wichtiger als Tatsachen. Die innere Haltung ist wichtiger als die Vergangenheit, als unsere Ausbildung, als Geld, als Umstände, als Versagen, als Erfolg, wichtiger als das, was andere Menschen denken, sagen oder tun. Meine Haltung ist wichtiger als mein Auftreten, meine Gaben oder mein Können. Sie baut oder zerstört eine Firma, eine Gemeinde, eine Familie. Und das Bemerkenswerte daran ist, dass wir wählen, welche Einstellung wir einnehmen, jeden Tag neu. Wir können weder die Vergangenheit ändern, noch können wir beeinflussen, wie andere Menschen sich verhalten werden. Das Unveränderbare können wir nicht verändern. Das Einzige, das wir tun können, ist die eine Seite zu spielen, die wir haben, unsere Einstellung. Und dann sagt er mir den Satz, liebe ich, ich bin überzeugt, dass das Leben aus 10% daraus besteht, was mir geschieht, und 90% daraus, wie ich darauf reagiere. Und genauso ist es auch in deinem Leben. Wir sind verantwortlich für unsere Einstellung. Unsere Haltung bestimmt, wie wir leben. Und das gilt bis zum Grab. Das hört nie auf. Das hat mir auch so gefallen. Ich war vor 2 Monaten in der Klostermühle, dieser Fackelträgerzentrum in der Nähe von Koblenz. Das erste in Europa nach Capenry Hall. War schon mal jemand Klostermühle? Oh, einige schon, super. Und da ist einer, den kennt ihr, die schon dort waren, nämlich der Heiner Eberhard. Der ist nämlich schon 40 Jahre dort. Und er hatte sein 40-jähriges Jubiläum. Und ich habe ihn Heiner gefragt, jetzt im Herbst, hat er ihn gefragt, ja, 40 Jahre, wie geht's dir da so? Dann hat er gesagt, ja, ich muss immer an die 40 Jahre Wüstenwanderung denken, die Israeliten hatten. Weil, da steht im 5. Mose 8, Vers 2, du sollst an den Weg denken, den der Herr, dein Gott, dich diese 40 Jahre in der Wüste hat wandern lassen, um dich zu prüfen und zu erkennen, was in deinem Herzen ist. 40 Jahre hat Gott ihn geprüft, was in seinem Herzen ist. Und dann habe ich gefragt, was hast du rausgefunden, was ist in deinem Herzen? Dann hat er gesagt, das hat mir sehr imponiert, er hat gesagt, früher dachte ich, wenn ich älter werde, kriege ich das Christenleben in den Griff. Aber ich habe erkannt, dass die Abgründe meines Herzens viel tiefer sind, als ich je gedacht hätte. Und ich habe auch erkannt, dass ich viel mehr von Gott ergriffen bin, als ich je erträumt hätte. Er bekommt das Christenleben nicht in den Griff und du auch nicht. Aber zu erkennen, dass Gott dich im Griff hat, mit und trotz all deiner Abgründe, das ist, was das Herz erkennen soll. Und ich möchte heute über etwas reden, und zwar nenne ich es ehrlich sein uns selbst gegenüber. Wenn wir wollen, dass wir gesund werden im Glauben, im Leben mit Jesus, dann müssen wir lernen, ehrlich zu sein. Und das ist gar nicht so leicht. Zum Beispiel, jetzt während der WM, kann ich euch ehrlich sagen, da hätte ich am Dauernhof ein paar gute Geschäfte machen können. Nicht jedes Geschäft wäre moralisch ganz korrekt gewesen, aber es hätte sich gelohnt, zumindest finanziell. Was tut man? Sagst du, ja, das tut ja sowieso jeder hier. Warum ich nicht? Warum bin ich so blöd und du es nicht? Oder überlegt man und lässt die Frage auf sich wirken und ist ehrlich. Oder du bist im Streit mit jemandem und dann bittest du jemanden um Rat, eine Vertrauensperson, aber du willst gar keinen Rat. Du willst nur bestätigen, dass du recht liegst und der andere falsch. Bin ich ehrlich zu mir selbst? Sage ich mir selbst die Wahrheit? Warum sage ich das? Aus einem einfachen Grund. Ich kenne die meisten von euch gar nicht. Aber eins weiß ich von dir. Wir alle sind Experten, uns selbst zu belügen. Da sind wir Weltmeister. Wir reden uns ein, dass wir etwas brauchen und kaufen es, obwohl wir es nicht brauchen und es uns gar nicht leisten können. Und dann kommt man in Stress mit Schulden, Kredite, Streitpotenzial zu Hause und so weiter. Wir gehen eine Beziehung ein, obwohl wir eigentlich wissen, es ist nicht ganz klug. Aber ich tue es trotzdem. Und dann wird sie schwanger, heiraten will man aber auch nicht. Jetzt kommt die Frage, soll man das Kind abtreiben oder nicht? Und wir lassen uns auf ein Geschäft ein, obwohl wir wissen, es ist nicht 100% koscher. Und wir tun es trotzdem. Und dann kommt die unehrliche Geschäftsführung auf und wir müssen immer mehr Lügen erzählen. Warum tun wir so unkluge Dinge? Aus einem ganz einfachen Grund. Wir sind Weltmeister, uns selbst zu belügen. Wir reden darüber, objektiv zu sein, aber Objektivität ist ein Mythos. Das ist nur Gott, aber kein Mensch. Und darum ist die Frage so entscheidend, bin ich wirklich ehrlich mit mir selbst? Mit anderen Worten, da kann sich jeder prüfen. warum kaufe ich das Auto, den Audi Quattro, sieht man jetzt überall, gell? Obwohl ich das Geld nicht habe. Ja, warum kaufe ich? Ja, weil ich brauche ein Allrad, die Winter werden immer härter und. Da muss man fragen, ehrlich? Ist das der wahre Grund, warum du den kaufst? Weil ich habe ja nichts gegen große oder kleine Auto, aber warum kaufe ich es? Ehrlich sein. Warum habe ich so zornig reagiert? Ja, weil er im Unrecht ist und ich im Recht. Ehrlich? Oder ist nur dein Stolz verletzt? Und darum bin ich so zornig. Ich habe heute meine Brille nicht mit, aber bei mir, da ist jetzt schön hell, gell, das geht noch. Aber meine Frau sagt, warum setzt nicht deine Brille auf, siehst du eh nichts mehr. Dann sage ich, ja, ich habe es vergessen und es passt mir nicht. Ehrlich? Wisst ihr, warum ich es nicht aufsetze? Weil ich eitel bin. Das ist der wahre Grund. Der Grund, warum wir die Frage lieber vermeiden, ist, wenn man ehrlich ist, überführt man sich selbst. Und das ist am Anfang unangenehm. Man will es lieber gar nicht so genau wissen, was man wirklich denkt. Das ist oft bequemer. Schwamm drüber, das passt schon so auf die Art, wie man bei uns sagt. Aber unser Eingangsvers ist, wir haben in Sprüche gelesen, mehr als alles behüte dein Herz. Und wenn wir wollen, dass unser Herz behütet bleibt, müssen wir lernen, ehrlich zu sein. Bin ich wirklich ehrlich mit mir selbst? Wenn ich nämlich nicht ehrlich bin, Halbwahrheiten rumdrücke, dann geschieht etwas mit meinem Herz. Es wird hart. Mein Herz verhärtet sich. Und was unser Herz anbelangt, befinden wir uns alle im selben Boot. Es ist völlig egal, wie alt du bist oder von wo du kommst. Niemand ist geschützt dafür, dass sein Herz hart wird. Da haben wir ein Problem. Wisst ihr, warum ich das weiß? Weil Jeremia 17, Vers 9 und 10 sind diese bekannten Verse. Jeremia 17, wer eine Bibel dabei hat, das musst du einrahmen. Verse 9 und 10 lesen wir, trügerisch ist das Herz mehr als alles und unheilbar ist es. Wer kennt sich mit ihm aus? Dann lesen wir, ich, der Herr, bin es, der dein Herz erforscht. Unser Herz ist trügerisch, mehr als alles und es ist unheilbar. Und niemand kennt sich damit aus. Jeremia 17, Vers 9. Jeder Mensch, unsere Kinder und unsere Großmutter, haben ein trügerisches Herz. Und niemand von uns ist in der Lage, sein Herz selbst zu heilen. Wir sind angewiesen auf Gott, dass er unser Herz heilt. Interessant ist hier auch, Jeremia schreibt nicht, unser Herz ist unehrlich. Das steht nicht da. Unser Herz ist trügerisch. Wir alle haben Menschen getroffen, die lügen und nach einer Minute weißt du, dass der lügt. Das ist ganz offensichtlich. Aber trügerisch zu sein ist etwas anderes. Ein trügerischer Mensch bin ich dann, wenn ich Wahrheit und Unwahrheit vermische, sodass ich eigentlich gar nicht merke, dass ich lüge. Ich gebe so viel Wahrheit zu Unwahrheit, dass ich in der Lage bin, mich selbst und andere zu manipulieren. Und wir sind in der Lage, für uns selbst zur Wahrheit so viel Unwahrheit dazu zu tun und dabei zu glauben, das passt. Und wir belügen uns dabei selbst. Wer kennt sich mit dem Herz aus? Wenn wir ehrlich sind, ist es nicht so, man schaut zurück, speziell die Älteren unter uns, und fragt sie manchmal, warum bin ich nur so blöd gewesen? Warum habe ich jemals so eine dumme Entscheidung getroffen? Warum habe ich mich mit der Person eingelassen? Ich kann es nicht glauben. Das hätte ich ja kommen sehen müssen. Oder ich verstehe nicht, warum ich jemals dahin gekommen bin. Willkommen im Club. Unser Herz ist trügerisch. Darum passiert uns das. Wir alle können auch Menschen, die schöner, schneller, reicher, bekannter sind als wir. Und manchmal sind wir schockiert, wenn jemand, der schneller, reicher, schöner ist als wir, Entscheidungen trifft, die so dumm sind. Weil wir denken, wenn ich so viel Geld hätte wie der, dann hätte ich sowas nicht nötig. Man fragt sich oft bei Politikern, die im Monat 100.000 verdienen und dann unterschlagen sie immer noch Geld. Denken, was tut der mit dem ganzen Geld? Wenn ich mal so viel verdiene, dann brauche ich doch nichts mehr unterschlagen. Warum tut er das? Oder man sagt, ja, wenn ich so bekannt wäre wie die, dann hätte ich doch das nicht nötig. Oder wenn ich so gut aussehen würde wie die, dann würde ich mich doch nie auf so jemand einlassen. Warum treffen solche Menschen so dumme Entscheidungen? Die Antwort ist ganz einfach. Ihr Herz ist genauso trügerisch wie deins. Sagt die Bibel ganz klar. Unser Herz ist trügerisch. Wir belügen uns selbst. Das Interessante ist, wenn andere Menschen sich selbst belügen, erkennen wir es relativ leicht und schnell. Meine Frau, die Hannelore, die hat da ein gutes Gespür. Wenn wir mit jemandem zusammensitzen, dann sagt sie nachher zu mir, du, der lügt sich auch selbst in die Hose oder so. Das ist bei uns so ein Spruch. Der lügt sich selber an. Bei den Kindern, wer von euch Kinder hat, da merkst du es sofort. Fragst du die Kinder, warum hast du dein Zimmer nicht aufgeräumt? Ja, ich habe keine Zeit gehabt, ich musste lernen. Und du weißt genau, der hat genug Zeit, der musste nichts lernen. Der ist faul. Das ist alles. Wir wollen, der will nicht. Aber wir lügen uns selbst an, ich habe keine Zeit, ich muss lernen, ich habe das und so weiter. Bei anderen erkennt man es relativ leicht, wenn sie sich anlügen, aber nicht bei uns selbst. Da gibt es einen Spruch, der heißt, Stolz sieht den Fehler bei anderen, aber nicht bei sich selbst. Und jeder in diesem Raum weiß genau, wovon ich rede. Da sitzt keiner hier, der sagt, der Hans-Peter, keine Ahnung, wovon der heute redet, habe ich nie so was erlebt. Du weißt genau, wovon ich rede. Und ich möchte dich einfach heute Abend ermutigen, sei einfach mal ehrlich zu dir selbst. Sei, musst nicht ehrlich sein zu den anderen, nur mal zu dir selbst. Warum, frag dich mal ehrlich, warum bist du immer noch in der Firma, wo du bist? Warum bist du am Dauernhof, kann ich Mitarbeiter fragen. Am Bodenseehof, wo immer. Antwort, ja, weil es meine Berufung ist. Ehrlich? Ist das der wahre Grund? Oder habe ich Angst, dass ich sonst nichts finde? Der wahre Grund ist vielleicht Angst, warum ich immer noch bin, wo ich bin. Kannst hier Leute fragen, warum baust du noch ein zweites Hotel? Hast du schon genug Probleme mit deinem einen? Jetzt baut er noch ein zweites Hotel. Warum tust du das? Ja, weil die Gewinnspanne wird besser und muss nicht so viel Steuer bezahlen. Ehrlich, die Wahrheit ist wahrscheinlich, ich will meinen Vater, meinen Freunden beweisen, dass ich auch etwas kann. Vielleicht nehmen sie mich dann erst einmal für voll. Der wahre Grund ist Minderwertigkeit. Dieses Ehrlichsein. Warum hast du schon wieder ein neues Kleid gekauft? Ja, weil ich brauche, ich habe nichts mehr zum Anziehen. Ehrlich? Vielleicht ist die Wahrheit, dass ich mich unattraktiv finde. Und darum tue ich das. Anfangs ist es immer bedrohlich, wenn man ehrlich ist zu sich selbst. Weil einem bewusst wird, ich lebe eine Lüge. Aber es ist tatsächlich extrem befreiend. Wenn man mal ehrlich ist mit sich selbst und sagt, ja, so ist es. Darum tue ich es. Klingt nicht gut, schaut nicht schön aus, aber das ist ehrlich. Denn nur wenn ich ehrlich werde, kann ich zu dem Punkt kommen, wo ich nicht mehr von der Lüge bestimmt werde. Und dann bin ich ein Kandidat für die Liebe Gottes. Und sagen, Herr Jesus, du weißt mal, du kennst mein Herz. Wenn ich ehrlich bin, ich habe es getan, weil ich mich minderwertig fühle, unattraktiv, weil was immer. Herr, ich brauche dich. Jesus, danke, dass du mich liebst. Arbeite an mir, komm in mein Leben. Und da wird Christleben dann Realität. Nicht nur ja, so nebenbei Christ sein halt, weil man Christ ist. Ich brauche dich wirklich, Herr. Ich bin so, mein Herz ist so falsch gestrickt. und dann erkennen, wie ich in seiner Liebe angenommen bin, obwohl ich ehrlich bin und weil ich ehrlich bin. Und dann Jesus sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Nur die Lüge bindet. Die Wahrheit ist anfangs bedrohlich, das stimmt, aber sie ist sehr befreiend. Etwas, das wir im Sommer machen, zumindest bei den längeren Freizeiten, bei Upward Bound, ich glaube, bei Aufwärts machen wir es auch noch. Ab und zu machen wir es mit Mitarbeitern, den heißen Stuhl. Da sitzt einer in der Mitte vom Kreis und alle anderen, die müssen dich natürlich halbwegs gut kennen, sitzen herum und jeder hat 2 Minuten, um dir zu sagen, was bei dir nicht gut ist. Und dann hat er die Möglichkeit, noch eine Sache zu sagen, die er von dir gelernt hat. Und der in der Mitte hört einfach zu, braucht sich nicht verteidigen, gar nicht, nur mal zuhören. Wisst ihr was, am Anfang ist es, als ich das erste Mal getan habe, war ich da nervös, und ich, nein, das schaut nicht gut aus, nein, das, ich will das gar nicht hören. Aber wisst ihr was, wie befreiend das ist? Dann ehrlich zu hören, aha, so komme ich rüber. So sieht mich der andere. Weißt du nämlich, wie du glaubst zu sein und wie andere dich sehen, da ist oft ein Riesenunterschied. Bei mir ist zum Beispiel oft so, ich denke mir, ich will einfach ein Freund sein, ich will den anderen ein angenehmes Gefühl geben und dann sagen sie, du bist so bedrohlich. Weiß auch nicht. Aber das muss dir mal jemand sagen. Weil ich denke genau das Gegenteil von mir. Und dann fragst du, wieso? Ich meine, man kann sich natürlich nicht in der Persönlichkeit, ich kann mich nicht verbiegen, aber es wird einem bewusst, warum eigentlich. Und man kann zumindest mal dran drüber nachdenken und fragen, ja, wie könnte ich es anders machen? Und es ist eine gute Übung, mal einfach spazieren zu gehen mit Jesus und zu fragen, der wahre Grund, warum ich die Scheidung will, ist. Warum denke ich drüber nach? Was ist der wahre Grund? Der wahre Grund, warum ich meinen Ehepartner nicht konfrontieren will, ist. Was ist der wahre Grund? Nicht das, was ich sonst so sage. Was ist der wahre Grund? Der wahre Grund, warum ich nicht mehr in die Kirche gehe, ist. Was ist der wahre Grund, warum du nicht mehr in die Gemeinde gehst? Jemand mal zum Pfarrer gesagt, ist dir aufgefallen, ich gehe nicht mehr in die Kirche. Der Pfarrer hat gesagt, ja, ist mir aufgefallen. Er hat gesagt, willst du wissen, warum ich nicht mehr in die Kirche gehe? Ich sage, ja, sag mal es. Ich sage, weil deine Kirche ist voller Heuchler. Dann hat er gesagt, das ist kein Problem, einen Platz haben wir noch. Du bist genauso ein Heuchler. Was ist der wahre Grund, warum ich nicht mehr in die Gemeinde gehe? Weißt, einfach mal ehrlich sein, nicht immer die, wir legen uns ja die Sätze zurecht und die Gedanken, was wir dem anderen sagen. Und du musst, wie gesagt, den anderen gar nicht ehrlich sein, aber sei es mal zu dir selbst. Es ist unheimlich hilfreich. Wisst ihr, was Jesus am meisten geliebt hat? Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit. Und welche Leute können zu Jesus kommen? Das ist so schön in der Bibel. Jesus ist nicht für Christen gestorben, auch nicht für Buddhisten, auch nicht für Hindus oder Moslems oder Atheisten. Jesus ist nur für Sünder gestorben und für sonst gar niemand. 1. Timotheus 1,15, da sagt Paulus, das Wort ist gewiss und aller Annahme wert. Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu erretten, von denen ich der Größte bin. Jesus kam für Sünder und sonst zu niemand. Wenn du kein Sünder bist, habe ich schlechte Botschaft. Du kannst nicht zu Jesus kommen. Denn nur Sünder können zu Jesus kommen. Und das ist für mich eine gute Botschaft. In Matthäus, oder lesen wir Lukas Kapitel 18 zum Beispiel, die bekannte Geschichte vom Pharisäer und Zöllner im Tempel. Ich lese euch nur ein paar Verse vor. Lukas 18, Vers 9. Er sprach aber auch zu einigen, die auf sich selbst vertrauten, das ist, sie haben auf sich selbst gebaut, dass sie gerecht seien und die übrigen verachteten, erzählte er dieses Gleichnis. Zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten, der eine ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen, Räuber, ungerechte Ehebrecher, auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal die Woche, ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Der Zöllner aber stand weit ab und wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott sei mir dem Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, im Gegensatz zu jenem, denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer sich aber selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Warum ist der Zöllner angekommen? Nicht, weil sein Lebensstil so christlich ist. Da könnte man vieles aussetzen. Aber eins hatte der Zöllner: er war ehrlich. Herr, sei mir Sünder gnädig. Ich brauche dich. Und Gott bewirkt dann auch etwas, eine Arbeit im Herzen der Menschen, auch in unseren. Aber das ist so gut, ehrlich zu sein. Und wir stehen immer wieder vor einer Weggabelung, wo wir uns entscheiden müssen, diesen Weg oder diesen Weg. Frage dich, bin ich ehrlich? Warum gehe ich diesen Weg und nicht diesen? Ein Vers noch im Johannes 12. Da lesen wir über die führenden Männer zur Zeit Jesu, auch die religiöse Elite, damals die Bekannten. Da lesen wir im Johannes 12, 42, dennoch aber glaubten auch von den Obersten viele an Jesus. Doch wegen der Pharisäer bekannten sie ihn nicht, damit sie nicht aus der Synagoge ausgeschlossen würden. Denn, und hier ist der Punkt, sie liebten die Ehre bei den Menschen mehr als die Ehre bei Gott. Wisst ihr, warum wir oft unehrlich sind, warum mir es oft schwerfällt? Weil ich immer nachdenke, was denken Menschen von mir? Und die Sprüche, da steht ein Vers: Menschenfurcht stellt dir eine Falle. Wenn wir mehr darüber nachdenken, was Menschen von uns halten, dann ist die Gefahr groß, dass wir unehrlich werden. Wenn ich aber damit beschäftigt bin und mich frage: Gott, was denkst du von mir? Wie kann ich dir gefallen, Gott? Dann ist die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass ich ehrlich handle. Wen fürchte ich mehr, Gott oder Menschen? Jemand hat es mal so schön gesagt: Ein Mensch, der Gott fürchtet, der muss keine Menschen mehr fürchten. Wir werden es, glaube ich, nie ganz schaffen. Eine gewisse Menschenfurcht bleibt uns. Ich glaube ich zumindest. Wenn da jemand komplett frei ist, dann muss ich bewundern, Hut ab. Aber ich weiß nicht, ob ich schon einen getroffen habe. Aber es kann viel, viel besser werden. Wir müssen uns nicht vom Denken der Menschen bestimmen lassen, wenn wir Gott fürchten, ihn lieben. Und einfach, das ist die Botschaft, dass die Wahrheit uns frei macht, nicht die Lüge. Und darum auch nütze vielleicht sogar den heutigen Abend, dass man sagt: Herr, ich will ehrlich sein vor dir und zu mir selbst. Warum tue ich, was ich tue? Und so vor ihn kommen. Ich möchte noch beten. Lieber Vater, ich danke dir so sehr, dass du für Sünder gestorben bist und auferstanden bist und lebst. Danke, dass du gekommen bist, um Sünder zu retten, von denen Paulus sagt, er der Größte ist. Dann bin auch ich dabei, Herr. Und dafür danke ich dir. Danke, dass ich vor dir immer ehrlich sein kann. Ich bete, Herr, um die Gnade, dass ich auch zu mir selbst ehrlich bin. Wir wissen, unser Herz ist so trügerisch. Und so leicht fallen wir hinein, uns selbst zu belügen, Herr. Danke, dass du uns vergibst. Danke, dass du uns liebst. In dem allem. Doch Herr, gleichzeitig müssen wir unser Leben nicht von der Lüge bestimmen lassen, sondern dein Wort gilt, dass die Wahrheit uns frei macht. Und so wollen wir uns immer wieder an dich wenden, von dir lernen, von deiner unbedingten Liebe, von deiner Gerechtigkeit, deiner Geradheit. Und wir wollen lernen, dich mehr zu fürchten als die Menschen. Mehr darauf zu achten, was du denkst, als immer darauf zu schauen, was der andere denkt. Herr, schenk uns die Gnade, dass wir so leben lernen dürfen und es wieder jeden Tag neu lernen. Jeden Tag neu vor dich treten und ehrlich sind. Danke, Herr, für diese Woche, für die Leute hier. Segne sie, Herr, und mach sie zum Segen für viele andere. Amen.